Ja, so möchte ich noch den Abend im Gebet anbefehlen und nachher freue ich mich, dass wir in ein weiteres Buch schauen durften, auch wenn es so viel war. Ich weiss gar nicht, wie man das in eine Stunde hineinbringen kann, aber ich probiere es und freue mich darauf, weil es wirklich ein ganz wertvolles Buch ist. Herr Jesus, wir danken dir vielmals für den Abend, für die Gemeinschaft, die wir haben dürfen. Danke, dass wir einander haben dürfen, als Geschwister, die ja, uns auch vermissen können, wenn wir uns nicht sehen. Und ja, das ist doch auch schön, wieder mal zu merken. Und ja, so möchte ich dich bitten, auch um Stärkung aus deinem Wort, dass du auch dein Wort zu uns reden lässt. Danke, dass dein Wort so eine Fülle hat. Ja, man kann ihm nie gerecht werden mit einer Stunde und gleich dürfen wir immer wieder graben und neue Schätze finden in deinem Wort und da wollen wir dir danken dafür. Ja, segnen auch alle die, die nicht da sein können. Amen. Ja, ich möchte den Abend beginnen mit einer Stelle aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 13, Vers 20 bis 23. Weil diese Stelle aus der Predigt von Paulus fasst das Buch 1. Samuel ein Stück weit auch zusammen. Apostelgeschichte 13, Vers 20 bis 23. Und danach, während etwa 450 Jahren, gab er ihnen Richter, bis zu Samuel, dem Propheten. Und von da an begehrten sie einen König, und Gott gab ihnen Saul, den Sohn des Kis, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, 40 Jahre lang. Und nachdem er ihn abgesetzt hatte, erweckte er ihnen David zum König, von dem er auch Zeugnis gab und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Von dessen Samen hat nun Gott nach der Verheißung für Israel Jesus als Retter erweckt. Ja, mich beschäftigt diese Aussage, ein Mann nach meinem Herzen, immer mal wieder. Ich frage mich dann, was uns zu Männern nach Gottes Herzen macht. War es Davids Demut? War es sein Sündenbekenntnis? War es sein Suchen Gottes in allen Lagen? Oder sein Tun des Willens Gottes in aller Schwachheit? War es seine Treue im Leiden? Auf jeden Fall war er der König nach Gottes Herz. Lasst uns lernen von ihm, auch am heutigen Abend. Der Autor wird im Buch nicht namentlich erwähnt. Samuel könnte einen Teil davon beigesteuert haben, so bezeugt es zumindest die jüdische Überlieferung. Und wir finden auch im Buch selber ein Zeugnis, dass Samuel Dinge niederschrieb, die in diesem Buch stehen. Wir wollen das lesen in 1. Samuel 10, 1. Samuel 10, Vers 25. Eine Stelle, die davon berichtet, wie Samuel eben Dinge aufschrieb. Samuel aber verkündigte dem Volk das königliche Recht und schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Danach entließ Samuel alles Volk, jeden in sein Haus. In Kapitel 8 erwähnt er dieses königliche Recht und das schrieb er offenbar nieder. Allerdings starb Samuel in Kapitel 25 unseres Buches. Er konnte folglich nicht der einzige Autor sein. Und in 1. Chronik 29, Vers 29 lesen wir, dass Samuel, Nathan und Gad, das waren drei Propheten, die zu unterschiedlichen Zeiten während Davids Leben gewirkt hatten, die Geschichte Davids eben aufgezeichnet hatten. Und diese Vermutung wird durch das Judentum gestützt und auch von der Schrift her scheint das schlüssig und doch bleibt die Autorschaft nicht ganz gesichert. Und das ist auch gut so, denn es geht zuallererst um Gottes Sicht der Geschichte. Dann ein Wort zum Zeitpunkt der Abfassung. Sicher ist, dass das Buch vom Ende der Regierung Davids berichtet. Und viele Ausleger gehen davon aus, dass es erst nach der Teilung ins Nordreich Israel und ins Südreich Juda ganz fertiggestellt wurde. Und sie begründen es damit, dass in den Berichten oft die Männer Israels und Judas getrennt genannt werden. Und in Kapitel 27, Vers 6 ist auch von den Königen von Juda die Rede, also spezifisch vom Stamm Juda. Also musste der Autor bereits davon gewusst haben oder derjenige, der das alles letztendlich zusammengetragen hat. Was dann wieder klarer ist, ist der Zeitraum, der behandelt wird, der dauert vom Ende der Richterzeit bis zum Ende des Königtums von Saul. Und das waren etwa 95 bis 100 Jahre, angefangen mit dem Richterdienst von Eli und endend mit dem Tod von Saul. Das war so die Übergangszeit von der Richterzeit zur Königszeit. Zu dieser Zeit gab es kein starkes Weltreich. Die größte Bedrohung kam deshalb aus der Nachbarschaft, vor allem von den Philistern im Westen und von den Ammonitern im Osten. Es gab aber kein assyrisches oder babylonisches Weltreich, das alles unterjocht hätte. Wir wissen ja, dass es im Alten Testament meistens direkt um Israel ging, primär. Und da müssen wir auch anknüpfen am Ende des Richterbuches, um etwas über den Grund der Abfassung zu erfahren. In Richter 21, Vers 25, dem letzten Vers des Richterbuches, dort wurden uns zwei Missstände vor Augen gemalt. Der erste, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Also es war eine Zeit des Individualismus, wo es jeder genau selber wusste, wie er es machen sollte. Und der zweite, es gab keinen König in Israel, der die Nation geeint und für Recht und Ordnung gesorgt hätte. Und die Konsequenz davon waren moralischer und religiöser Abfall im Volk Gottes. Und die Samuel-Bücher, die zeigen uns nun, wie aus der Anarchie eine Monarchie wurde. Oder anders gesagt, wie das Königtum in Israel eingeführt und gefestigt wurde. Und so wurde Israel im politischen Sinn von einem losen Staatenbund wieder zu einem Zentralstaat mit einer Einheitsregierung. Und der Zweck einer solchen Regierung wäre gewesen, eine von Gott abhängige Regierung aufzurichten. Und dabei sehen wir bereits ein erstes Problem eines menschgewählten Königstums. Der Mensch möchte in den allermeisten Fällen nicht in Abhängigkeit von Gott herrschen. Und das war auch in Israel ein Problem immer wieder in der Geschichte. Und parallel dazu wurde noch etwas Zweites aufgebaut, und zwar das Prophetentum. Luther nennt es den heiligen Wächter des menschlichen Königtums. Ich fand diesen Begriff noch gut. Das Wächtersein war eine wichtige Aufgabe der Propheten. Und in 1. Samuel 3, Vers 1 steht, dass das Wort Gottes selten war zu jener Zeit. Und nun kamen die Propheten und verkündeten Gottes Beurteilung von Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Und mit Samuel begann eine Reihe vieler Propheten im Alten Testament. Wir wissen, es gab vorher schon vereinzelt Propheten wie Mose, Miriam oder Deborah, aber sie hatten alle noch einen anderen Fokus. Und da ist es interessant, wenn wir 5. Mose kennen, dort werden Kriterien für Könige und für Propheten genannt, obwohl es diese beiden Funktionen damals noch gar nicht oder noch kaum gab in Israel. In 5. Mose 13 wurde erklärt, woran Israel einen wahren Propheten erkennen konnte, indem sein Wort nämlich sich erfüllte. Und in 5. Mose 17 wurde Israel das Königsgesetz gegeben mit 8 Kriterien für Könige. Ich lese uns daraus einige Verse vor. 5. Mose 17, die Verse 14 und 15. Da sehen wir, wie Gott die Geschichte im Voraus kannte. Wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und es in Besitz nimmst und darin wohnst und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie alle Heidenvölker, die um mich her sind, so sollst du nur den zum König über dich setzen, den der Herr, dein Gott, erwählen wird und so weiter. Also der Herr sah voraus, dass Israel einen König begehren wird, wie die Heidenvölker, und dann werden die Kriterien genannt. Vielleicht noch ein Wort dazu, was 1. Samuel für uns bedeutet. Vor allem erhalten wir unzählige Gegenstandslektionen über das Leben in der Nachfolge. Also wir lernen vom Glauben von Personen wie Hanna, Samuel oder David. Ich hoffe, das noch zeigen zu können. Und wir lernen auch von den Fehlern von Eli oder von Saul. Wir sehen die tragischen Folgen der Sünde, sogar im Leben von Männern Gottes. Und wir sehen prophetische Hinweise auf den Herrn Jesus, vor allem eben im Leben von David. Da kommen wir noch darauf. Ursprünglich gab es nur ein Buch Samuel. Es beinhaltete 1. und 2. Samuel. Diese Aufteilung wurde erst mit der griechischen Übersetzung im 3. Jahrhundert vor Christus vorgenommen. Und die hebräische Bibel teilt es erst auf seit dem 1400 habe ich gelesen. Im Lateinischen hießen die Samuel-Bücher 1. und 2. Könige und die Königsbücher waren dann 3. und 4. Könige. Das war alles ein Stück mit 4 Teilen quasi. Hingegen wurde das Buch von Beginn an Samuel genannt, auch im Hebräischen, nach der ersten Hauptfigur des Buches. Er war die Schlüsselfigur zur Zeit der Staatswerdung. Und Samuel bedeutet ja von Gott erhört oder erbeten. Und das traf auf Samuel selbst zu. Ein Stück weit auch auf das Königtum, das eine Erhörung für Israel war. Und auch im Leben von David oder von Samuel spielt das Gebet eine sehr große Rolle. Also 1. Samuel ist ein Buch des Gebetes in allen Situationen. Dann gehört Samuel in der hebräischen Bibel zu den vorderen Propheten, nebst Josua, Richter und den Königsbüchern. Die hinteren Propheten sind dann die Schriftpropheten, beginnend mit Jesaja. Es ist ja so, die Juden teilten die Bibel ein in Gesetz, Propheten und Schriften. Das Alte Testament nannten sie Tanach, nach den Anfangsbuchstaben für Tora, das Gesetz, Nevim, die Propheten, und Ketuvim, die Schriften, TNK, und mit den Vokalen wird dann Tanach daraus. Und der Herr Jesus machte diese Unterscheidung auch, in Lukas 24 zum Beispiel, dort redet er davon, dass alles erfüllt werden musste, was im Gesetz, in den Propheten und in den Schriften über ihn steht. Also diese Unterteilung war zur Zeit des Herrn Jesus bekannt. Und da gibt es eben die vorderen Propheten, sie haben einen Schwerpunkt darin, wie Gott in der Geschichte gehandelt hat. Und dann gibt es die hinteren Propheten, die haben einen Schwerpunkt darin, wie Gott in der Zukunft handeln wird. Dann schaue ich immer, ob ich Zitate finde von biblischen Büchern im Neuen Testament. Mir sind keine 1:1 Zitate aus 1. Samuel aufgefallen, ihr dürft mich aber gerne korrigieren, wenn ihr eines kennt, aber es gibt doch einige Bezüge zur Geschichte jener Zeit, vor allem zu Samuel und zu David. Vor allem die Apostel predigten sehr oft in Bezug auf die Geschichte Israels, um zu zeigen, was vorangehen musste, dass der Messias kam. Und Samuel wird in der Apostelgeschichte als der erste Prophet bezeichnet, der die Tage des Christus angekündigt hatte. Das war eben das Besondere mit dem Beginn des Prophetentum von Samuel. Und er wird als letzter Richter von Israel bezeichnet. Und ebenfalls das, was wir gelesen haben, es nimmt Bezug auf die Stelle, in der David als Mann nach Gottes Herz bezeichnet wurde. Wir haben das gelesen. Auch der Herr Jesus schilderte eine Begebenheit aus dem Samuelbuch. Er erzählte, wie David das geweihte Brot aß, was nach dem Gesetz verboten war. Und damit wollte er betonen, dass im Gesetz Barmherzigkeit über dem Buchstaben steht. Es war dort die Auseinandersetzung über das Halten des Sabbats, über das Ehrenlesen am Sabbat. Und dann sagte der Herr Jesus eben diese Begebenheit, dass David auch vom geweihten Brot nahm, als er in einer Notsituation war. Und die beiden Männer, Samuel und David, finden wir auch im Verzeichnis der Glaubenshelden in Hebräer 11. Dann habe ich auch geschaut im Alten Testament. Dort ist es interessant, dass sehr viele Psalmen Bezug nehmen auf die Zeit der Flucht von David. Oft steht es bereits in der Überschrift so. Zum Beispiel steht in Psalm 59, als Saul Davids Haus bewachte, um ihn zu töten. Oder im Psalm 52, als David von Doeg verraten wurde. Oder Psalm 34, als David sich wahnsinnig stellte vor dem König der Philister. Oder Psalm 54, als die Siphiter ihn verrieten. Oder 57, als er vor Saul in die Höhle floh. Also immer wieder Hinweise auf die Geschichte, die David erlebt hatte auf der Flucht. Und viele dieser Psalmen haben auch messianische Züge. Sie schatten das Erleben des verworfenen Herrn Jesus eben voraus. Und das ist dann sehr spannend, wenn man das im Zusammenhang auch liest. Ein Wort zum Hauptfeind Israels in jener Zeit, das waren die Philister. Sie werden so oft erwähnt wie in keinem anderen Buch, 136 Mal. Sie waren ja ein Staatenbund mit 5 Städten und 5 Königen. Und Saul wurde in Kapitel 9, Vers 16 als Retter vor den Philistern angekündigt. Und er besiegte sie auch später. David besiegte Goliath und er kämpfte für Saul gegen die Philister. Und Saul starb zuletzt im Kampf gegen die Philister. So finden wir immer wieder diese Auseinandersetzungen mit den Philistern. Die Philister stammten von Nimrod ab, dem ersten Gewalthaber auf der Erde, steht in 1. Mose 10, Vers 14. Sie waren ursprünglich ein Seevolk, das zur Zeit der Richter, also erst kurz vorher, unter der Zustimmung der Ägypter von Kreta her in den Westen des Landes Kanaans kamen. Und sie hatten über den Seeweg Zugang zu Eisenerz und damit eben auch zu besseren Waffen. Und das war für Israel ein gewichtiger Nachteil. Und genau dieser Nachteil machte Israel ein Stück weit auch abhängiger von der Hilfe Gottes, weil sie hatten weniger Waffenkraft als der Feind im Westen. Dann auch etwas sehr Spannendes, der Name der Herr der Heerscharen wird in 1. Samuel erstmals geoffenbart. Ich möchte da die ersten Verse lesen, wo dieser Name vorkommt, aus 1. Samuel 1, in Vers 3 und dann auch noch den Vers 11. Dieser Mann, gemeint ist Elkanah, nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um dem Herrn der Heerscharen anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Und in Vers 11, und sie, Hanna, legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Also Hanna war die Erste, die diesen Namen aussprach, Herr der Heerscharen. Und ab da wird dieser Name insgesamt 279 Mal im Alten Testament verwendet, besonders oft bei Jeremia und Zacharia. Und das Wort Heerscharen kann sich auf die Sterne beziehen, auf die Engel oder auch auf menschliche Armeen. Und über ihnen allen steht der Herr der Heerscharen. Und in 1. Samuel 17 wird auch gesagt, dass der Herr der Heerscharen Israels ist. Also, dass Israels Heer Gottes Heer ist. Kapitel 17, Vers 36 und 45. Ebenfalls wird erstmals im Wort Gottes der Begriff der Gesalbte verwendet. Und auch da sehr interessant, wer als Erste vom Gesalbten geredet hat, es war wieder Hanna, die treue Beterin. Wir werden die Stelle später noch lesen, weil sie ganz klar auf den Herrn Jesus hinweist. Dann zur Gliederung des Buches. 1. Samuel hat eine ziemlich markante Gliederung. Kurz gesagt, geht es bis Kapitel 8, Vers 3 um die Geschichte Samuels. Er war der letzte Richter und der erste Prophet Israels. Ab Kapitel 8, Vers 4 geht es um die Geschichte Sauls, dem König nach dem Herzen der Menschen. Ich habe geschrieben, sein Weg von der Erhöhung zur Verwerfung. Und ab Kapitel 16 geht es um die parallele Geschichte von Saul und David. David war ja der König nach Gottes Herz und wir sehen seinen Weg von der Verwerfung zur Erhöhung. In Kurzform würde ich das Thema des Buches nennen Einführung von Königtum und Prophetentum in Israel. Also es geht um die Geschichte Israels vom Ende der Richterzeit bis zur Einführung des Königtums. Und diesen Übergang finden wir im Buch 1. Samuel. Ja, und da möchte ich noch einmal auf Hanna zu sprechen kommen, weil das Buch beginnt mit der herrlichen Geschichte von Hanna. Ihr Name bedeutet die Begnadigte. Wir kennen die Geschichte gut. Ich möchte nur aus Kapitel 1 die Verse 27 und 28 mit uns lesen. Da bezeugte Hanna: Ich habe um diesen Knaben gebeten, und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete dort den Herrn an. Also Hanna ist eine weitere Frau, die Kinderlosigkeit erlebte und danach einen besonderen Sohn empfing. Es gibt ja ganz viele solche Frauen: Sarah, Rebekka, Rahel, die Frau Manoachs, also die Mutter Simsons, dann auch Elisabeth, die Mutter von Johannes dem Täufer, und eben auch Hanna. Und wir sehen Hannas glaubensvolles Gebet, sie schüttete ihr Herz vor Gott aus, steht. Wir sehen auch ihre Demut, wir sehen ihre Werke. Sie übergab ihr Kind dem Herrn schon vor seiner Geburt. Und darin ist Hanna allen Müttern und auch Vätern ein Vorbild. Sie übergab ihren Sohn dem Herrn. Und zuletzt lobte sie Gott für die Erhörung, die sie erlebt hatte. Und so wurde Samuel, ein Kind des Gebets, vom Herrn erfleht und dem Herrn geweiht. Und sein ganzes späteres Leben war von diesem Gebetseifer eben auch gekennzeichnet. Also die Wurzel war das, was Hanna eben gebetet und geleistet hat. Dann sehen wir die Geschichte der letzten Richter, namentlich von Eli und von Samuel. Eli war ein Mann der Kompromisse. Vor allem war er untreu in seinem eigenen Haus. Er war mitschuldig an den Sünden seiner Söhne, weil er ihrem bösen Handeln nicht wehrte. Er hätte sie nach dem Gesetz richten müssen. Und was tat Eli? Er kritisierte sie zwar, aber sein Zeugnis war schwach. Und die Bibel sagt, er ehrte seine Söhne mehr als Gott. Von Eli lesen wir nicht, dass er seine Söhne dem Herrn weihte. Es steht wörtlich, es waren seine Söhne, also Elis Söhne. Sie kannten den Herrn nicht, und auch das steht wörtlich so. Also dienten Männer, die Gott nicht kannten, als Priester in Israel. Das ist ein sehr schlechtes Zeugnis, auch für einen Vater. Und deshalb sagte Gott Eli, dass sein Priestertum weggenommen und einem treuen Priester gegeben würde. Und das hat sich erfüllt. Daran erkennen wir auch eben wieder das Eintreffen einer Prophetie zur Zeit von Salomo. Damals wurde Abiatar, ein Nachkomme Elis, abgesetzt und das Priestertum wurde Zadok aus einem anderen Priestergeschlecht übertragen. Und dies blieb so während der Geschichte Israels und es wird gemäß Hesekiel 43 auch im tausendjährigen Reich wieder so sein. Und das lehrt uns Eli, dass Kompromisse im Kleinen eben Auswirkungen haben im sehr Großen. Ich möchte nicht zu lange bei Eli bleiben, möchte lieber auf Samuel zu sprechen kommen. Er wuchs ja parallel zu Eli auch auf. Und bereits als Knabe diente er dem Herrn, wird in Kapitel 2, Vers 18 gesagt. Und er richtete Israel sein Leben lang. Er war eine Art Wanderrichter, der an verschiedenen Orten tätig war. Es steht, er war unbestechlich und damit war er genau das Gegenteil von Elis Familie. Aber Samuel war eben nicht nur ein Richter, er war mehr als das. Er wurde von Gott als Prophet berufen zu einer Zeit, in der das Wort Gottes selten war. In Kapitel 3 steht, dass ganz Israel erkannte, dass er als Prophet des Herrn bestätigt war. Und zwar, weil jedes seiner Worte eintraf. Und das war ja genau das Prüfkriterium für Israel, für Propheten, gemäß 5. Mose 13. Und die erste Prophetie musste Samuel ausgerechnet Eli weitergeben. Es war die Gerichtsankündigung für Elis Haus. Und Samuel scheute sich damals bereits nicht, die Wahrheit auszusprechen. Auch nicht vor Priestern und später auch nicht vor Königen. Er war Gott und seinem Wort ganz ergeben. Zudem war Samuel auch mit priesterlichen Aufgaben vertraut. Er durfte das, weil er aus einem Levitengeschlecht eben auch abstammte. Ich möchte uns noch etwas aus Samuels Dienstverständnis vorlesen. Das hat mich auch sehr beeindruckt und berührt. Wir finden, dass gegen Ende seines Lebens, als Saul bereits König war, das wollen wir aufschlagen, 1. Samuel 12, Vers 23. Da sagte Samuel: Es sei aber auch ferne von mir, mich an dem Herrn zu versündigen, dass ich aufhören sollte, für euch zu beten und euch den guten und richtigen Weg zu lehren. Ja, eindrückliche Worte eines Leiters im Volk Gottes. Und Samuel war ein eindrücklicher Beter. Er betete, als die Philister sein Volk angriffen. Er betete, als Israel einen König verlangte. Und er tat unaufhörlich Fürbitte für sein Volk, haben wir gelesen. Jeremia nannte ihn zusammen mit Mose als Fürsprecher Israels vor Gott. Und zugleich führte Samuel Israel an im Kampf gegen die Philister. Das taten ja die Richter dort damals oft. Und wir müssen auch das lesen, weil es vieles über das Wesen von Samuel offenbart. Der Kampf gegen den Feind begann nämlich mit einem Ruf zur Umkehr. Und da möchte ich lesen 1. Samuel 7, ab Vers 3. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach: Wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm alle Zeit, so wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Da schafften die Kinder Israels die Baale und die Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Samuel aber sprach: Versammelt ganz Israel nach Mizpah, so will ich für euch zum Herrn beten. Da kamen sie zusammen nach Mizpah und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn. Und sie fasteten an jenem Tag und sprachen dort: Wir haben gegen den Herrn gesündigt. Und Samuel richtete die Kinder Israels in Mizpah. Ja, das war ein Werk, das kein anderer Richter so tat. Samuel erkannte, dass der äußerlichen Befreiung die innerliche Befreiung vorangehen musste. Und so wurden Götzen weggetan, die Herzen wurden auf den Herrn ausgerichtet und die Sünden wurden bekannt. Und das ist geistliche Erneuerung, die damals geschah. Ja, und Samuel hatte, das wussten wir auch, eine entscheidende Rolle bei der Einführung des Königtums in Israel. Er salbte im Auftrag Gottes die ersten beiden Könige. Ja, ich habe gedacht, was für ein eindrücklicher Mann. Wir müssen uns vor Augen halten, dass er in einem korrupten und bösen Umfeld aufgewachsen war. Aber Gott behütete ihn. Und er diente dem Herrn treu. Er war dem Herrn geweiht, sein Leben lang. Mögen wir lernen von Männern wie Samuel. Dann ein zweites Thema. Ich habe gesagt, dass es in 1. Samuel um die Einführung des Königtums ging. Und da müssen wir uns kurz überlegen, wie es dazu kam. Es gab zu jener Zeit massive Missstände im Volk Gottes und man sieht Abweichungen an allen Ecken und Enden. Angefangen bei den Priestern. Die Priester waren korrupt und es steht, sie verleiteten Israel zur Sünde. Die Opfer Gottes wurden mit Füßen getreten. Die Bundeslade, sie war fern von der Stiftshütte, dort, wo sie nicht sein sollte. Sie wurde missbraucht als Talisman, als Glücksbringer in der Schlacht. Die Lampe in der Stiftshütte ließ man erlöschen, alles Missstände in der Priesterschaft. Und auch das Volk war halbherzig in seinem Gottesdienst, wenn überhaupt. Elkana, er ging zwar jährlich zur Stiftshütte, aber gemäß dem Gesetz hätte er dreimal im Jahr hingehen müssen. Das Volk diente dem Herrn, aber genauso den Götzen und vor allem jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und das änderte sich durch Samuels Einfluss vorübergehend. Er führte Israel durch Gottes Leitung. Aber auch Samuel nahm seine Verantwortung als Erzieher nicht wahr. Seine Söhne folgten seinem Vorbild nicht. Sie waren bestechlich. Also das Priestertum versagte, das Richtertum scheiterte. Und das war ein erster Grund für das Königtum, das Versagen der Ordnungen, die es damals gab, Priester und Richter. Ein König sollte das Volk richten, verlangte das Volk in Kapitel 8, Vers 20. Und parallel dazu wurde Israel als Gericht Gottes von den Philistern besiegt und unterdrückt. Sogar die Stiftshütte wurde geraubt. Und im Osten, dort bedrängten die Ammoniter Israel. Und Israel wünschte sich einen Führer in den Kriegen, einen Mann, der das Volk befreite vor diesen Feinden im Osten und im Westen. Einen Mann, der das Volk einen konnte. Das hatte kein Richter getan. Und es gab noch einen dritten Grund für einen König, und das war der schlimmste. Israel wollte sein wie die Heidenvölker. Ich lese uns das vor aus 1. Samuel 8, Vers 5. Ganz Israel versammelte sich zu Samuel und sie sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. So setze nun einen König über uns, der uns richten soll nach der Weise aller Heidenvölker. Und dann zählte Samuel alle Nachteile des Königtums auf. Und wie antwortete das Volk in Vers 19? Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören und sprach: Das macht nichts. Es soll dennoch ein König über uns sein, damit auch wir seien wie alle Heidenvölker. Unser König soll uns richten und vor uns herziehen und unsere Kriege führen. Und damit passte sich Israel weiter den Heiden an. Und das war nicht Israels Weg. Israel sollte abgesondert und anders sein als die Heiden. Ein Eigentum des Herrn. Aber es sagte: Wir wollen lieber sein wie die Nationen. Wir wollen lieber einen sichtbaren König haben, als auf die Leitung des unsichtbaren Gottes zu vertrauen. Und das war letztendlich eine Verwerfung Gottes als Autorität Israels. Er sollte nicht länger König und Retter Israels sein. Ja, lassen wir uns warnen vor dem Seinwollen wie die Welt. Das ist nicht der Weg des Volkes Gottes. Lassen wir uns warnen davor, die Führung Gottes gering zu schätzen, so wie es Israel damals tat. Und doch, der Herr ließ das zu und er forderte Samuel auf, dem Begehren des Volkes nachzugeben. Er sollte die Könige sogar einsetzen und so kam es zur Einführung des Königtums. Und eben wie gesagt, etwas vorgelagert zum Königtum wurde auch der prophetische Dienst eingeführt. Dieser Dienst gewann mit der Einführung des menschlichen Königtums eben eine große Bedeutung. Propheten wachten über dem Königtum. Und so tauchen in den Samuel-Büchern eben Propheten auf: Samuel, Gad oder Nathan, auch ein namenloser Mann Gottes. Und wir sehen erste Prophetenschulen im Wort Gottes. Als Bürger waren diese Propheten dem König untertan, aber im Auftrag waren sie Gott alleine Rechenschaft schuldig. Und so kritisierten sie die Könige auch oft für ihr Handeln. So kam es zum Königtum und wir wollen nun die ersten beiden Könige etwas näher betrachten. Sauls Name bedeutet der Erbetene oder der Begehrte. Man kann sagen, Saul war die Wahl der Menschen. Er hatte alle Vorzüge, die sich das Volk wünschte. Er war körperlich groß. Er war gut aussehend und kräftig. Er trat zu Beginn demütig auf, aber gleichzeitig auch genügend selbstbewusst für ein Königsamt. Er war fleißig und zuverlässig. Als Benjaminiter war er ein tapferer Krieger, ein guter Schütze. Also wirklich eine beeindruckende Erscheinung. Das Wort Gottes sagt, keiner war ihm gleich. Und das Erstaunliche: Er war zu Beginn erfüllt und geleitet vom Geist des Herrn. Der Geist Gottes nahm ja damals punktuell Besitz von Menschen, um sie für bestimmte Aufgaben zu befähigen. Das hat nichts mit dem Geist Gottes in unserer Zeit zu tun. Und doch Saul hatte diese Erfüllung für seinen Auftrag. Er hatte die besten Voraussetzungen. Er startete mit einem großen Sieg über die Ammoniter. Und das Volk feierte ihn begeistert. Und dann steht, er rettete Israel aus der Hand all ihrer Feinde. Wow! Aber Saul hatte einen Herzfehler. Er hörte nicht gerne zu, wenn Gott redete. Und er handelte nicht nach Gottes Wort. Viel lieber beschäftigte er sich mit seinen eigenen Ideen. Ja, wir kennen die Kapitel 13 bis 15 des Versagens von Saul. Zuerst wurde Saul ungeduldig, als Samuel sich verspätete, und brachte eigenmächtig Opfer dar. Aber Glaube kann warten. Saul konnte es nicht. Ich lese 1. Samuel 13, Vers 10 bis 12, wie Saul handelte. Und es geschah, als er gerade damit fertig war, das Brandopfer darzubringen, siehe, da kam Samuel. Da ging Saul hinaus ihm entgegen, um ihn zu grüßen. Samuel aber sprach: Was hast du getan? Saul antwortete: Als ich sah, dass das Volk mich verließ und sich zerstreute und dass du nicht kamst zur bestimmten Zeit und dass die Philister bei Michmas versammelt waren, da sprach ich: Nun werden die Philister zu mir nach Gilgal herabkommen und ich habe das Angesicht des Herrn noch nicht erbeten. Da wagte ich's und brachte das Brandopfer dar. Ja, es war eine eigene Vorstellung vom Gottesdienst, die Saul hier zeigte. Und in Kapitel 15, dort forderte der Samuel den Saul auf die Stimme des Herrn zu hören. Hör zu, Saul! Du sollst Amalek bestrafen und den Bann vollziehen. Er sollte Menschen und Tiere nicht schonen. Und Saul begann, eifrig und im Gehorsam. Und dann dachte er nach, was könnte ich tun? Wie könnte ich es machen? Und dann steht aber, er schonte den schlimmsten Feind, den König Amaleks. Und er verschonte die Tiere, angeblich weil er sie Gott als Opfer bringen wollte. Und wisst ihr, wie Saul sich selbst einschätzte? Ich lese 1. Samuel 15, Vers 13. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm: Gesegnet seist du vom Herrn, ich habe das Wort des Herrn erfüllt. Gottes Urteil war genau umgekehrt, 180 Grad anders. Immer wieder Sauls eigene Ideen und Konzepte. Aber damit verwarf Saul das Wort des Herrn und deshalb verwarf der Herr Saul als König. Sein Königtum hatte keinen Bestand, auch wenn Saul noch 15 Jahre äußerlich König blieb. Kann man nachlesen, 1. Samuel 15, Vers 22 bis 28. Und interessant ist, Saul bekannte zwar oberflächlich seine Sünde, aber er demütigte sich nicht. Die Ehre bei den Menschen war ihm wichtiger als das Urteil Gottes. Er fürchtete Menschen mehr als Gott. Und so sehen wir bei Saul viel fromme Religiosität, oft bis zur Gesetzlichkeit, aber wenig Unterordnung unter Gottes Willen. Und deshalb wich Gottes Geist von Saul steht. Aber er blieb König. Aber seine geistliche Schwäche wurde je länger, je sichtbarer. Wir sehen im Rest des Buches seine Ehrsucht, seine Fehlentscheidungen, seine Eifersucht, seine Verbitterung, seine Mordtaten. Zuletzt finden wir ihn bei einer Wahrsagerin. So tief war der König nach dem Herz der Menschen gesunken. Die Wahl der Menschen war gescheitert, von Gott verworfen. Ja, was zeigt uns Sauls Geschichte? Es zeigt uns, dass das, was dem Menschen anvertraut wird, immer wieder und schon sehr bald von Versagen gekennzeichnet ist. Es zeigt uns, dass Gott manchmal auf die Wünsche der Menschen eingeht, um ihnen Gelegenheit zur Ernüchterung zu geben. Saul war letztendlich ein Spiegelbild des Eigenwillens des Volkes. Sie hatten um ihn gebeten und da war er. Und Saul ist auch eine Warnung vor äußerlicher Religiosität, ohne Unterordnung unter den Willen Gottes. Da ein wenig Opfer, dort ein wenig Aktivität, hier ein wenig Selbstlob. Aber wenig hören auf Gottes Wort und noch weniger gehorchen. Und dabei nie um eine gut klingende Ausrede verlegen. Saul täuschte sogar sich selbst damit. Da wollen wir uns auch warnen lassen. So hatte der König nach dem Herzen des Volkes versagt und nun brachte der Herr den König nach seinem Herzen zum Vorschein. Und damit kommen wir zu König David. Statt dem stattlichen Saul erwählte der Herr einen einfachen Hirtenjungen, der Jüngste seiner Familie. Er ging beim Auswahlverfahren beinahe vergessen. So nebenbei erinnerte man sich, da war ja noch ein Achter irgendwo. Aber er war nach dem Herzen Gottes. Das sah der Mensch nicht auf den ersten Blick, aber Gott sah es. David kam aus dem Stamm Juda, also aus dem Stamm, dem bereits in 1. Mose 49 das Königtum verheißen war. Und sein Name bedeutet der Geliebte. Ja, was machte David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes, habe ich zu Beginn gefragt. David hatte ja sehr viele Fehler. Zum Beispiel log er Achimelech an und verursachte damit den Mord an 85 Priestern durch Saul. Und auch später sehen wir immer wieder die Halbwahrheiten im Leben Davids. Licht und Schatten wechselten sich immer wieder ab. Er verschonte zweimal Sauls Leben, weil er nicht selbst Justiz ergreifen wollte, sondern Gott das Gericht überließ. Und zwischen diesen beiden Geschichten, wie im Sandwich eingeklemmt, dort finden wir die Geschichte, in der David Nabal und sein ganzes Haus aus verletztem Stolz umbringen wollte. Er gab seinem Fleisch Raum. Wir sehen, dass David immer wieder den Herrn um Führung und um guten Rat bat. Und umgekehrt floh er zweimal ohne den Rat des Herrn zu den Philistern. Damit kam er unter das Joch mit den Feinden Gottes. Er verstrickte sich in ein Lügennetz und um ein Haar hätte er gegen sein eigenes Volk kämpfen müssen. Und interessanterweise begann dieser falsche Weg mit folgenden Worten. Kapitel 27, Vers 1. David aber dachte in seinem Herzen. Üblicherweise fragt er Gott, was soll ich tun? Und in Kapitel 27 dachte er in seinem Herzen. Er suchte eigene Wege und diese waren verkehrt. Und es dauerte 16 lange Monate, bis er den Herrn wieder befragte und dadurch wieder die Werke Gottes tat. Aber die Frage ist nicht, was waren Davids Fehler, sondern warum war David der Mann nach Gottes Herz? David tat etwas sehr Entscheidendes nach seinen Sünden. Er konnte sie bekennen. Er kehrte jedes Mal zurück zum Herrn. Und das war der große Unterschied zu Saul oder einer der großen Unterschiede. David ließ sich auch korrigieren, zum Beispiel vom Propheten Gad. Er sagte ihm, geh nicht nach Moab. Und David kehrte zurück. Und sogar von Abigail, einer Frau. Oder auch dadurch, wie Gott die Umstände lenkte. Ich möchte uns dadurch aus 1. Samuel 30, Vers 6 bis 8 lesen. 1. Samuel 30, Vers 6 bis 8. Das war nach 16 Monaten im feindlichen Gebiet im Philisterland. Und dann kamen die Amalekiter und raubten alles, was David gehörte. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David sprach zu Abiathar, dem Priester, dem Sohn Achimelechs, bring mir doch das Ephod her. Und als Abiathar das Ephod zu David gebracht hatte, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser Horde nachjagen? Werde ich sie einholen? Und er sprach zu ihm, jage ihnen nach, denn du wirst sie gewiss einholen und wirst gewiss Rettung schaffen. Also der Herr züchtigte David und dieser stärkte sich im Herrn. Er fragte ihn wieder um Führung und damit ließ er seine eigenen Wege zurück und vertraute wieder Gottes Führung. Ja, auch wir können das tun, wir können den Herrn befragen. Und das Ergebnis davon sind Gottes Führung, Sieg und Freude. Oder wir können es nicht tun und daraus entstehen Lüge, Furcht und Leid. David war aber auch ein Mann des Glaubens. Er war überaus mutig, aber nicht aus sich selbst, sondern im Vertrauen zu seinem Herrn. Ich lese uns, was David unter Mut verstand, aus der Geschichte von David und Goliath. 1. Samuel 17, Vers 45 und folgende. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spießer rettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn, und er wird euch in unsere Hand geben. Und das war die Quelle von Davids Mut. Er kämpfte im Namen des Herrn. Und deshalb blieb David auch ein sehr demütiger Mann. Gering in seinen eigenen Augen, aber mit Gott, da war er stark. Also Bußbereitschaft, Gottes Führung suchen, Glaube, Demut, das war David. Und so heißt es im Kapitel 18, Vers 14, und David hatte auf allen seinen Wegen Gelingen und der Herr war mit ihm. Ich gebe noch einige weitere Urteile im Rückblick weiter aus den Königsbüchern. Dort steht, David wandelte in den Wegen des Herrn und tat, was ihm wohlgefiel. Es steht, er hing dem Herrn an von ganzem Herzen. Sein Herz war ungeteilt auf den Herrn ausgerichtet. Und alle Könige Judas wurden später an David gemessen. Und Jerusalem wurde oft verschont um Davids Willen, weil der Herr sich an Davids Treue erinnerte. Das Neue Testament sieht in David einen Propheten, einen Glaubenshelden und einen Mann nach Gottes Herzen. Das sind Urteile aus dem Neuen Testament. Ja, und so war David der König nach Gottes Vorstellungen. Und obwohl er das war, musste er sehr lange auf sein Königtum warten. Es waren mehr als 13 Jahre. Einige nennen diese Zeit der Verfolgung eine Charakterschmiede für David. Sein Glaube bewährte sich im Leiden und im geduldigen Warten. Also der Erhöhung ging die Verwerfung voran. Und es ist auffallend, dass wir in 1. Samuel vor allem die Leiden Davids sehen, obwohl er der König nach Gottes Herzen war. Und es ist deshalb naheliegend zu sagen, dass diese schweren Erfahrungen David erst passend machten, ein König nach Gottes Herz zu sein. Also das Leiden machte aus David eben auch einen König nach Gottes Herzen. Und das ist das letzte große Thema des Buches, der Konflikt zwischen David und Saul. Der König nach dem Herzen der Menschen verfolgte den König nach dem Herzen Gottes. Und die Grundlage für den Hass von Saul war seine Eifersucht. David schien beim Volk beliebter zu sein als Saul. Und Saul wusste, dass David König werden sollte. Und Sauls Neid führte zu mehreren Mordanschlägen. Ich lese 1. Samuel 18, Vers 9. Und Saul blickte neidisch auf David von jenem Tag an und forthin. Und dann Vers 11. Und Saul warf den Speer und dachte, ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Und von diesem Zeitpunkt an musste David immer wieder fliehen vor dem Hass von Saul. Saul versuchte es mit Hinterlist, mit Verschwörungen und auch mit offenen Angriffen. Sein Ziel war es, David zu töten, aber es gelang ihm nicht, weil im Wort Gottes steht, Gott schützte David. David wurde von Menschen oft verraten, im Stich gelassen, oft selbst von solchen, denen er Gutes getan hatte. Er hatte Kehila aus der Feindeshand gerettet und trotzdem verrieten sie ihn Saul. Und so musste David lernen, auf Gott zu vertrauen. Wie wir gesagt haben, es gelang ihm nicht immer, aber er war in der Leidensschule Gottes und er wurde liebevoll korrigiert. Und je mehr er verfolgt wurde, desto mehr wuchs und bewährte sich der Glaube Davids. Und damit ist David ein Vorbild dafür, wie Kinder Gottes in schwierigen Umständen treu bleiben und darin sogar Wachstum erleben können. Aber es gibt auch Rückschläge. Wir sehen das im Leben Davids. Zweimal gab der Herr Saul in Davids Hand und zweimal widerstand David der Versuchung selbst für sein Recht zu sorgen. Er respektierte die Autoritäten, die Gott eingesetzt hatte und er war bereit, geduldig auf Gottes Zeitpunkt zu warten. Ich lese dazu aus 1. Samuel 26, Vers 8 bis 11. Da sprach Abisai zu David: Gott hat deinen Feind heute in deine Hand ausgeliefert. Und nun will ich ihn doch mit dem Speer an den Boden spießen. Nur einmal, dass ich es zum zweiten Mal nicht nötig habe. David aber sprach zu Abisai: Verdirb ihn nicht, denn wer könnte seine Hand an den Gesalbten des Herrn legen und unschuldig bleiben? Und weiter sprach David: So wahr der Herr lebt, sicherlich wird der Herr ihn schlagen, oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einen Krieg zieht und umkommt. Der Herr aber lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. Ja, Davids Glaube bewährte sich. Saul umgekehrt, er fiel immer tiefer. Sein ganzes Volk sandte er in diesen aussichtslosen Kampf, die besten Männer. Zuletzt gab der Herr das Heer Israels in die Hand der Philister wegen Sauls Sünde. Saul war wie geblendet, er fiel in immer tiefere Sünde hinein, bis zum Mord. Sogar seine Familie stellte sich gegen ihn. Jonathan und Michal waren auf der Seite Davids, obwohl Saul sie für sich instrumentalisieren wollte. Und zuletzt starb der Verfolger durch seine eigene Hand. Der erste Selbstmord in der Bibel. Dann möchte ich noch einige Themen erwähnen, die wir leider nur kurz streifen können. Da wäre mal die wunderbare Freundschaft zwischen Jonathan und David, eine Parallele oder ein Gegenstück zur Feindschaft von Saul zu David war die Freundschaft von Jonathan. Vermutlich war Jonathan etwa 40 Jahre alt und David etwa 17 Jahre alt, als sie sich kennenlernten. Aber die beiden Männer waren wesensverwandt in ihrem Glauben und in ihrem Mut. Ich lese 1. Samuel 14, Vers 6, um auch Jonathans Glauben zu würdigen, den wir da im Wort Gottes finden. Und Jonathan sprach zu seinem Waffenträger: Komm, lass uns zu dem Posten dieser Unbeschnittenen hinübergehen. Vielleicht wird der Herr durch uns wirken, denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Das war Jonathans Glaube. Jonathan bedeutet, Jahwe hat gegeben. Er glaubte, dass Gott den Sieg geben konnte. Von Jonathan heißt es, dass er David liebte wie seine eigene Seele. Er war bereit, ohne falschen Ehrgeiz hinter David zurückzustehen. Er anerkannte Davids Anspruch auf das Königtum. Er war ein Fürsprecher für David vor Saul. Und als David auf der Flucht war, besuchte Jonathan ihn. Und dort finden wir dieses herrliche Wort, dass Jonathan Davids Hände in Gott stärkte. Was für ein Bild für die Gemeinschaft der Gläubigen. Sie stärken einander die Hände in Gott, die verzagten Hände oft. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Bundeslade. Sie wird 41 Mal erwähnt. Sie war zuerst in Silo. Sie wurde im Krieg von den Philistern geraubt, als Israel die Lade ohne innere Umkehr in einer falschen Art Religiosität als Talisman, sage ich mal, missbrauchte. Und damit wurde Israel zu Ichabod, das bedeutet keine Herrlichkeit mehr. Die Herrlichkeit Gottes war in Feindeshand. Im Philisterland reichte man die Lade herum, dann kam immer wieder Gericht und sie wurde dann zurück nach Israel gesandt, nach Bet-Shemesh. Und dort ereignete sich auch etwas Tragisches. Die Bewohner wurden geschlagen, weil sie aus Neugier hineinschauten. Sie hatten Gottes Heiligkeit vergessen und sie nahten sich dem Herrn oder der Bundeslade ohne gebührenden Respekt. Gesetz Mose war die Bundeslade immer verborgen und gut abgedeckt. Nur die Priester durften sie tragen. Und nach diesem Gericht kam die Bundeslade nach Kirjat Jearim und dort blieb sie, bis David sie nach Jerusalem holen ließ, zurück in die Stiftshütte, wo sie eigentlich hingehörte. Aber das Schöne ist auch, dass Gottes Gegenwart in Israel blieb, trotz diesem menschlichen Versagen. Gleichzeitig sehen wir, dass es nicht um Äußerlichkeiten geht, um irgendeinen Gegenstand, sondern es geht eben um Glauben und Gehorsam. Dann habe ich auf dem Arbeitsblatt noch einige geistliche Themen aufgeschrieben, die in 1. Samuel oft angesprochen werden. Da fehlt leider die Zeit, um sie etwas genauer zu betrachten, aber einfach einige Gedanken, was noch oft Erwähnung findet in diesem Buch. Wir wollen uns nun noch überlegen, wo wir Christus im Buch 1. Samuel entdecken. Und einen ersten Hinweis finden wir in 1. Samuel 2, Vers 10, aus dem Loblied der treuen Hanna. Sie schrieb über den Herrn Jesus, oder sie sang über den Herrn Jesus. 1. Samuel 2, Vers 10. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Also bevor das Königtum in Israel eingeführt wurde, sah Hanna prophetisch Gottes König, der die ganze Erde richten wird. Sein Horn, ein Symbol für die Macht, wird erhöht sein. Hanna war auch die erste, die den Begriff Messia, der Gesalbte, griechisch Christus, gebrauchte. Und wir erkennen sofort, dass damit nicht Saul oder David gemeint war. Und damit beginnen die Bücher über das Königtum mit dem Ausblick auf den wahren König Israels. Das menschliche Königtum konnte nur eine Vorschattierung auf den Herrn Jesus sein. Es ist auch interessant, Hanna glaubte bereits an die Auferstehung. Sie sagte, dass der Herr ins Totenreich führt und auch heraufführt, 1. Samuel 2, Vers 6, und Christus ging diesen Weg als Erster ins Totenreich und daraus wieder heraus. Die zweite Erwähnung des Gesalbten finden wir in Kapitel 2, Vers 35. Dort ist die Rede von einem treuen Priester, dem der Herr ein beständiges Haus bauen wird. Und dies traf zunächst auf Zadoks Priesterlinie zu, das ist ganz klar. Der direkte Hinweis, die Nachkommen Zadoks werden bis ins tausendjährige Reich im Tempel dienen. Aber auch dieses Priestertum ist ein Hinweis, dass der Herr Jesus als Priesterkönig ewig bleiben wird und tun wird, was nach dem Herzen Gottes ist. Die eindeutigste Typologie des Buches 1. Samuel war natürlich David als Typus des Herrn Jesus. Und im Zusammenhang mit diesem Buch sehen wir vor allem seinen Weg der Verwerfung. Dem Weg Davids vom Leiden und der Niedrigkeit zur Herrlichkeit und Erhöhung, diesem Weg folgte der Herr Jesus später auch. Beide gingen durch Leiden, bevor sie ihr Königtum empfingen. Beide wurden aus Neid und Eifersucht verfolgt und standen deshalb unter Todesgefahr. Beide retteten ihr Volk und wurden trotzdem verfolgt. Es ist auch der Weg der Gläubigen. Wer die Verwerfung und das Leiden des Herrn Jesus teilt, wird zuletzt auch seine Verherrlichung und seine Herrlichkeit teilen. Dann war David auch in seinem Namen, der Geliebte, und in seinem Beruf, der Hirte, ein Typus auf Christus hin. Denken wir über David und Goliath nach. Goliath steht für Satan, der die Macht des Todes hat. Der Vater, Isai bedeutet Jahwe ist, er sandte seinen Sohn, sein Name der Geliebte, um nach seinen Brüdern zu schauen. Aber seine Brüder verachteten ihn, kritisierten ihn. Aber David nahm die Steine aus dem Bach. Der Bach ist ein Bild für den Tod, immer wieder im Wort Gottes oder das Wasser. Und danach tötete er den Feind. Genau das war es, was Christus machte durch seinen Tod. Er tötete den, der die Macht über den Tod hatte. Und das Ergebnis war ein vollständiger Sieg über den Feind. Dann finden wir auch in Kapitel 22 interessante Parallelen. Dort steht, dass sich um David Verbrecher und Menschen in Not sammelten. Das war auch das, was der Herr Jesus sammelte. Er zog die Verachteten, die Sünder und die Armen an. Und dann sagte David zu einem seiner Notleidenden, Der, welcher nach meinem Leben trachtet, der trachtet auch nach deinem Leben. Und das sagte der Herr Jesus sinngemäß genauso auch seinen Jüngern. Ja, und zu Beginn haben wir Apostelgeschichte 13, Vers 23 gelesen, dass der Herr von Davids Samen nach der Verheißung den Herrn Jesus als Retter erweckt hatte. Der Herr Jesus war ein Nachkomme Davids und als solcher der wahre Gesalbte Israels. Und deshalb ist Davids Geschichte so wichtig im Alten Testament, so zentral. Dann habe ich noch Abigail gefunden. Auch sie weist auf die Gläubigen hin. Sie war gebunden an Nabal. Er steht für die alte Natur des Menschen. Und als Nabal starb, wurde Abigail mit David verheiratet. Ebenso wie der Gläubige der Sünde stirbt und als Folge davon mit Christus vereint wird. Auch das ein Bild auf Christus hin. Auch einige Orte in diesem Buch weisen auf den Herrn Jesus hin, zum Beispiel Silo, das bedeutet Ruheort. Und die Geschichte Silos ist sehr interessant in diesem Buch. Die Bundeslade verließ Silo wegen der Sünde Elis und seiner Söhne. Und Silo kam unter das Gericht Gottes, weil Israel den Herrn verwarf. Und so fehlt Israel bis heute ein solcher Ruheort, ein Silo. Aber zuletzt wird der Ruhebringer kommen. Und in 1. Mose 49, Vers 10 wird er genannt der Shiloh, dasselbe Ort. Es wird aber nicht mehr ein Ort, dasselbe Wort. Es wird aber nicht mehr ein Ort sein, sondern eine Person. Die Person des Herrn Jesus wird Israel Ruhe bringen. Ja, ich kann auch noch auf Samuel hinweisen, auch er ist in gewissen Eigenschaften ein Typus auf Christus hin, in seiner Unbestechlichkeit oder eben auch in seinem Wirken als Fürsprecher für sein Volk. Ich möchte aber mit einigen Anwendungen abschließen in Bezug auf die Personen aus diesem Buch. Es ist ja wieder ein Bilderbuch, das wir da haben, und da wollen wir lernen von diesen Bildern. Lasst uns lernen von Hannah. Wir dürfen unser Herz wie sie vor dem Herrn ausschütten. Wir dürfen auf sein Heil vertrauen und wir dürfen alles, was wir von ihm empfangen, dankbar zurückgeben. Wir wollen lernen von Eli, wie wichtig die Kindererziehung ist. Es braucht konsequente, liebevolle Kindererziehungsarbeit. Umgekehrt wurde Samuel dem Herrn zur Verfügung gestellt und seine Kindheit beeinflusste seinen späteren Dienst. Also die Wichtigkeit der Kindererziehung. Lasst uns lernen von Israel, wie sie die heiligen Dinge Gottes für das Falsche brauchten. Gott ist heilig, man kann seine Gnadenmittel nicht einfach wie ein Talisman oder wie ein Objekt der Neugier verwenden. Lasst uns lernen von Jonathan. Er brachte Glauben und Mut zusammen. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten, haben wir gelesen. Was für eine Ermutigung. Wir sind wenige. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Und mit seinem Glauben steckte Jonathan andere an. Und der Herr wirkte durch diesen Glauben. Wir wollen lernen von Saul. Sein Leben ist eine Warnung vor eigenen Vorstellungen von Gehorsam, vor Ungeduld statt Ausharren, vor Menschenfurcht statt Gottesfurcht und eine Warnung vor der Eifersucht. Und wir wollen lernen von David und seinen Fragen nach Gottes Wegen, von seiner Geduld statt sich selbst Recht zu verschaffen. Wir wollen lernen von seiner Bußbereitschaft. Wir wollen lernen, Männer und Frauen nach Gottes Herz zu werden. Uns zu überlegen, was bedeutet das, ein Mann, eine Frau nach Gottes Herz zu sein. Und wir wollen Gottes Erziehungswege nicht geringschätzen. David bestieg den Thron nicht sofort, auch wenn er wusste, dass er König werden sollte. Er musste zuerst durch eine harte Erziehungsschule gehen, bevor er die Reife hatte, dieses hohe Amt auszuführen. Und auch wir werden in den Schwierigkeiten des Alltags vorbereitet auf das, was kommen wird, auf unsere Dienste in der Ewigkeit. Es werden auch Verwaltungsdienste sein, wie sie ein David hatte, ein Samuel. Bereiten wir uns vor in den Schwierigkeiten des Alltags. So möchte ich abschließen mit dem Vers aus 1. Samuel 7, Vers 12. Nach dem Sieg Israels über die Philister. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mizpa und Schen auf. Und er gab ihm den Namen Eben-Eser und sprach: Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Alle Hilfe des Herrn ist nur bis hierher, von Tag zu Tag, nicht ein für alle Mal, sondern genau abgestimmt auf das, was wir heute tragen müssen. Und dann können wir sagen: Bis hierher hat der Herr geholfen. Ja, lasst uns noch beten. Ja, Herr Jesus, ich möchte dir danken sagen für das wunderbare Bilderbuch, das wir haben dürfen, auch gerade im 1. Samuel wieder. Ja, für die vielen geistlichen Lektionen, die darin verborgen sind, die wir jetzt nur an der Oberfläche können anschauen. Ja, du hast uns so viel zu sagen mit deinem Wort, auch gerade mit dem Buch wieder. Und da möchte ich dir danken sagen dafür. Ja, danke vielmals, ja, dass wir auch den Blick dürfen haben, gerade aufs schwierige Situationen, wie sie der David erlebt hat, dass es deine Erziehungsschule ist. Danke, dass wir auch sehen dürfen, dass ja, du auch aus dem Versagen heraus wieder eine Lösung hast, dass du mitfühlen kannst mit unseren Schwachheiten, dass du uns auch wieder zurechtbringen kannst, so wie es ein David immer wieder erlebt hat. Und am Schluss war er wieder bei dir gewesen, hat dich befragt nach deiner Führung, war bereit gewesen, um deiner Führung zu horchen. Und ja, ich bitte das auch für uns alle, dass wir immer wieder den Weg dürfen machen, zurück zu dir, auch wenn wir wieder falsche Entscheidungen gefällt haben oder Wege eingeschlagen sind. Ja, hilf uns, dass wir lernen von diesen Vorbildern. Hilf, dass wir vom Glauben lernen können, von einem David, wenn er einem Goliath entgegentreten ist. Von einem Jonathan, der gesagt hat, es ist dir nicht schwer, durch viel oder durch wenig zur Rettung zu schenken. Ja, schenk, dass wir auch diese Art von Glauben dürfen haben, dass wir nicht auf unsere beschränkte Mittel schauen, dass wir uns auch nicht einbilden auf unseres Können, sondern dass unser Vertrauen ganz auf dich ausgerichtet ist. Ja, und so möchte ich dich bitten, um dein Mitkommen in der Abend, um Stärkung für unseren inneren Mensch, um Ermutigung im Aufblick auf dich für jedes Einzelne von der Gemeinde. Ja, wir wollen bitten, um dein baldige Wiederkommen, dass wir bereit sein dürfen, wenn es so weit ist. Amen.